Kultur im Radio.
Radio Kultur.
Kulturradio.
Anlässlich des Ancient Astronaut Society One-Day Meetings, das im Ulmer Kongresscenter am 26. Oktober 2013 stattfindet, spricht Präastronautik-Experte Erich von Däniken mit Kulturradio-Moderatorin Viola Strauß.
Am Wochenende findet hier in Ulm ein One-Day-Meeting der AAS statt. Könnten Sie unseren Zuhörern vielleicht am Anfang gleich mitteilen, was sich denn unter diesem Kürzel verbirgt?
Die AAS wird am kommenden Samstag 40 Jahre alt. Aber was ist die AAS? Vor 40 Jahren gegründet in den USA, hieß die Organisation Ancient Astronaut Society. Also auf Deutsch so viel wie alte Astronautengesellschaft. Aber genau dieses konnte man nicht auf Deutsch übersetzen, denn mit alten Astronauten meint man vielleicht ältere Herren, die vor ein paar Jahren mal im Weltraum gewesen sind. Und das ist es nicht. Die AAS befasst sich mit Außerirdischen, die vor Jahrtausenden mal auf der Erde gewesen sein sollen. Deshalb heißt die Gesellschaft in deutscher Sprache Gesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI. SETI muss ich schnell erklären. SETI ist in der Astronomie ein fester Begriff, heißt Search for Extraterrestrial Intelligence, die Suche nach außerirdischer Intelligenz.
Und anlässlich dieses Meetings, das ja am Freitag schon eröffnet wird, sehe ich im Programm, dass Sie persönlich nur ganz kurz auftreten. Ist das richtig?
Ich bin eigentlich der Chef dieser Organisation, der deutschsprachige Chef. Und ich lasse immer den anderen das Wort. Aber am Ende fasse ich dann zusammen, was so wirklich wichtig war und was toll gewesen ist und was außergewöhnlich war. Aber den ganzen Tag finden Kurzvorträge statt. Mit Kurzvorträgen meine ich nicht länger als 20 Minuten. Übrigens, das Ganze ist öffentlich. Da kann jedermann zukommen, das ist keine geheime Gesellschaft.
Ja, vorausgesetzt, er bezahlt den Eintrittspreis, denke ich mal.
Das ist klar, den muss man bezahlen. Das kostet, glaube ich, 40 oder 45 Euro.
Genau.
Ach, ein Klacks für das, was den ganzen Tag geboten wird.
Und gilt das auch schon für die Filmvorführung am Tag zuvor?
Ja, das ist alles inbegriffen.
Ja.
Das ist alles klar.
Mir ist halt die Idee gekommen, wenn Sie jetzt nur eine Viertelstunde auftreten, dass Sie sich vielleicht schon zurückziehen auf Ihre Lorbeeren.
Nein, ich bin zwar inzwischen ein alter Herr, ich bin schon 78, aber Gott sei Dank funktioniere ich noch sehr gut. Mein Körper und mein Verstand sind da, die lieben Götter sind mir gut gesinnt.
Liegen denn auch neue Erkenntnisse vor, die dann anlässlich dieses Meetings vorgetragen werden?
Oh ja, es gibt immer neue verrückte Sachen. Zum Beispiel der alte Historiker Herodot. Herodot haben wir mal in der Schule gelernt, das sei der Vater der Geschichtsschreibung gewesen, ein Grieche. Der war so vor 2500 Jahren mal in Ägypten. Dieser Herodot hat in seinen alten Büchern geschrieben, unter der großen Pyramide von Ägypten liege ein See. Und im See drin befinde sich ein Sarkophag, der sei mit Wasser bedeckt. Die offizielle Archäologie hielt von dieser Aussage des alten Herrn Herodot nichts. Wie soll da ein See sein unter der Wüste? Alles Quatsch. Inzwischen hat man den See entdeckt und den Sarkophag. Und wir zeigen ihn natürlich. Einige unserer Leute waren da unten mit guten Kameras. So gibt es immer neue, verrückte Dinge.
Ja, das sind ja jetzt eigentlich eher Hinweise auf die tatsächliche Archäologie.
Das ist richtig.
Sind auch Hinweise auf Ihre anderen Forschungen
ja,
zu erwarten.
Ich behaupte ja seit mindestens 50 Jahren, vor vielen, vielen Jahrtausenden, zu einem Zeitpunkt, als unsere Vorfahren Steinzeitleute waren, da seien mal Außerirdische gekommen. Unsere Vorfahren hatten keine Ahnung von Außerirdischen, sie begriffen auch nichts von der Technologie und sie meinten irrtümlicherweise, diese Außerirdischen seien Götter. Wir alle wissen, es gibt überhaupt keine Götter. Aber das ändert nichts dran, die Alten haben es mal so überliefert in den alten Büchern. Und darüber gibt es immer neue Indizien. Was ist Neues dazugekommen? Was für Verrücktheiten werden entdeckt? Und die werden natürlich am Kongress am Samstag in Ulm diskutiert und auf die Leinwand geworfen.
Noch jetzt etwas zum Rückblick. Ich meine, einige haben das ja erlebt, diese gigantische Medienresonanz damals, als sie ihr erstes Buch veröffentlichten. Das war 1968.
Richtig.
Und meine Frage ist ja, was war denn der Anlass Ihrerseits, dieses Buch so zu veröffentlichen? Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Hatte Ihre Ausbildung Sie dazu gebracht oder was gab's? Naja,
ich bin sehr katholisch erzogen worden. Ich habe 6 Jahre in einem Jesuiteninternat verbracht. Da mussten wir auch immer wieder Passagen des Alten Testamentes übersetzen, von einer Sprache in die andere. Und da wuchs bei mir, beim jungen Erich von Däniken, plötzlich Religionszweifel. Der liebe Gott, an den ich glaubte, übrigens heute noch glaube, ich habe meinen lieben Gott nie verloren, der musste ein paar minimale Eigenschaften haben. Zum Beispiel, der Gott ist zeitlos. Der muss nicht Experimente machen und warten, wie sie ausgehen. Oder der Gott ist allgegenwärtig, also er braucht kein Fahrzeug, um herumzufahren. Jetzt las ich als Knabe im Alten Testament, zum Beispiel beim Propheten Hesekiel, wie der liebe Gott in einem Fahrzeug herniederfährt. Der Prophet beschreibt nicht nur das Fahrzeug, er beschreibt die Flügel, die Felgen, die Metallbeine, er beschreibt auch den Lärm, vergleicht den Lärm mit dem Getöse eines Heerlagers, mit dem Rauschen und Donnern vieler Wasser. So, jetzt hatte ich plötzlich Zweifel an meiner eigenen Religion. Natürlich habe ich die Professoren gefragt, natürlich haben die mir die vernünftigen wissenschaftlichen Erklärungen gegeben. Sie sagten, der Prophet habe eine Vision gehabt, er habe den lieben Gott auf dem Thronwagen fahren gesehen und so weiter. Aber die Zweifel blieben. Und ich wollte einfach wissen, ob andere Völker im Altertum auch so kuriose Geschichten kennen oder ob nur wir vom christlich-jüdischen Bereich solche Texte kennen. Und damit hat es angefangen.
Das war ja aber zur Schulzeit. Ich meine, das Buch,
Schulzeit, richtig.
Dazwischen war ja sicherlich noch eine andere Phase.
Och, eine ganze Menge. Ich komme aus einer Familie der Gastronomie. Ich habe dann eine Kellnerlehre gemacht, bin sehr schnell die Gastronomieleiter hoch, weil ich ein paar Sprachen beherrschte, war dann Direktor eines Erstklasshotels und in derselben Zeit habe ich mein erstes Buch geschrieben, Erinnerungen an die Zukunft, das dann 1968 im März auf den Markt kam.
Ja, wie erklären Sie sich, dass Ihre Fragestellungen und die damit verbundenen persönlichen Erklärungen damals, also 1968, auf so ein gigantisches Leser- bzw. auch Medieninteresse gestoßen sind?
Man hat mir später immer wieder etwas vorgeworfen, ich hätte den Zeitpunkt gezielt gewählt. Alles Unsinn, ich habe überhaupt nichts gewählt. Als ich mein Manuskript fertig hatte, habe ich es an 20 Verlage geschickt im deutschsprachigen Raum und alle 20 haben wieder zurückgeschickt mit dem üblichen höflichen Brief, nicht geeignet oder zu spekulativ etc. Wie erklärt man sich den Erfolg? Ich habe ein Thema aufgegriffen, dass eigentlich jeder, der religiös erzogen worden ist, ob nun christlich oder jüdisch oder muslimisch, jeder kannte ein bisschen etwas von diesen alten Texten. Wir alle hatten was gehört von Moses und von den Propheten und so. Und jetzt kommt einer daher, greift die alten Texte auf, die wir kennen, und interpretiert sie neu. Plötzlich modern. Er sagt, Hesekiel beschreibt ein Zubringer-Raumschiff und hat nicht eine Vision. Das hat irgendwie fasziniert. Und natürlich Streit gebracht.
Woher kam denn der plötzliche Glaube oder überhaupt die Möglichkeit, an Außerirdische zu denken? Denn im Prinzip waren Sie ja nicht der Erste, der so etwas in Betracht gezogen hat. Also ich habe gelesen, Robert Charroux zum Beispiel hat auch schon bereits darüber berichtet.
Natürlich, Robert Charroux und ich, wir haben miteinander korrespondiert. Wir kannten uns selbstverständlich. Ich habe den Robert Charroux auch in meinem ersten Buch als Quelle angegeben. Natürlich. Und es gab nicht nur Robert Charroux, es gab in Frankreich 2 andere Typen, die hießen Louis Bowles und Jacques Bergier. Die hatten damals, 1965, ein Buch auf dem deutschen Markt, das hieß Aufbruch ins dritte Jahrtausend. Und da kamen sie auch wieder mit ähnlichen Ideen. Ich habe schon 1959 und 1961 in verschiedenen Zeitungen Artikel zum selben Thema geschrieben. Wenn die Früchte reif sind, dann fallen sie.
Ja, das kennt man ja auch von anderen Erfindungen. Aber ist es jetzt so, dass Sie persönlich eben vielleicht auch als Jugendlicher schon ähnliche Bücher gelesen hatten?
Ich hatte Charroux selbstverständlich gelesen. Ich hatte Louis Bowles, Jacques Bergier gelesen und eine ganze Menge Science-Fiction-Romane. Und in der Romanliteratur ist der Besuch von Außerirdischen auf anderen Welten eigentlich Alltag.
Lesen Sie heute noch Science-Fiction-Romane?
Ganz selten, wenn ich Zeit habe. Dann nur gute Science-Fiction. Also nicht Kriege im Weltall,
ja,
sondern irgendwie philosophische Science-Fiction.
Lem Stanislaw Lem, vielleicht...
Ja, gigantisch, ich bewundere den.
Ja, ist die Frage, dass diese ganzen außerirdischen Geschichten Sie da vielleicht beeinflusst haben?
Ja, zweifellos, die haben auch die junge Menschheit beeinflusst.
Und also, was sagen Sie denn? Damals sind ja auch Plagiatsvorwürfe laut geworden. Das ist ja heute wieder aktuell mit den Plagiaten. Was sagen Sie denn dazu, dass, ich weiß nicht, wie weit die damals gegangen sind, aber das war ja wohl auch ziemlich heftig.
Ja, natürlich. Es gab sogenannte polemische Schriften, wobei der ein oder andere Autor jener Schriften und ich später Freunde geworden sind und zusammen Reisen gemacht haben. Ich habe das durchaus verstanden. Damals hat irgendjemand gesagt, mein Gott, ich habe doch schon sowas Ähnliches gelesen, was hier der Herr von Däniken schreibt. Und dann kam man sofort drauf, man hätte übernommen. Aber die Autoren wussten nicht, dass derselbe Erich von Däniken schon 1959, 60 und 61, zum Beispiel 1964, in der kanadischen Zeitschrift Der Nordwesten eine ganze Doppelseite hatte. Mit demselben Thema erhielten unsere Vorfahren Besuch aus dem Weltall. So, es gab das Thema, das war latent, das ist tatsächlich so.
Eine andere Frage, Sie sind ja wirklich erstaunlich produktiv, also Sie haben mehr als 20 Bücher geschrieben, dazu auch Filme produziert, TV-Produktionen veranlasst, dann gibt es da oder gab es da in Interlaken im Mystery Park, da treten Sie heute ja noch auf, soweit ich gelesen habe. Und wenn man dann noch bedenkt, die damit verbundenen Reisen, um so etwas zu erstellen, ist ja auch ganz erheblich. Wie ist denn da? Können Sie da selbst überhaupt noch lesen? Wir hatten schon angesprochen, Sie haben auch kurz Science-Fiction-Romane erwähnt. Aber jetzt, wenn es zum Beispiel um diese Apokryphen geht, die ja eben auch das Buch von Henoch, Sie sagen ja lieber Saurit dazu, lesen Sie diese Quellen auch in der Originalsprache?
Nein. Ich kann Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Englisch. Und keine dieser modernen Sprachen ist eine alte Sprache. Natürlich hat man im Gymnasium Lateinisch und Griechisch gelernt, aber davon ist kaum was übrig geblieben. Ich lese diese alten Texte, also die Apokryphen, die Pseudepigraphen, ein Buch Henoch etc., lese ich immer in Französisch, Deutsch, Englisch oder Spanisch.
Das sind ja natürlich dann schon Übersetzungen.
Ja,
und
richtig.
Man weiß ja, bei Übersetzungen ist die Interpretationssache immer so sehr gewagt, weil teilweise ist es ja um vier Ecken rum. Das heißt,
richtig.
Selbst der Autor, der es im Englischen geschrieben hat, hat es eventuell nicht im Original gelesen. Und dann sind natürlich zum Beispiel die Erklärungen, wie solche Gebilde, die Sie gerne dann heute als technische mögliche Raketen oder, ja, ich weiß nicht, würden Sie UFOs dazu sagen, darstellen, da frage ich mich, wie weit kann das zum Beispiel übereinstimmen? Weil, also ich weiß, in einem Buch, ich glaube, das war das Hesekiel mit den vier Säulen. Und so, aber da habe ich auch irgendwo gelesen, angeblich mit Gesichtern nach allen vier Seiten, also Löwe auf der einen Seite.
Stimmt, alles.
Was frage ich mich natürlich, es ist so, dass Sie natürlich in Ihren Angaben dann einiges weglassen, um das dann so darzustellen, dass es nachher auf diese technische Zeichnung passt.
Durchaus richtig. Und trotzdem kann man es unterscheiden. Zum einen, unsere Vorfahren hatten Fantasie. Gott sei Dank, ohne Fantasie hätten wir keine Wissenschaft. Und in den alten Texten ist immer auch Fantasie dabei und Wunschdenken. Und dann kommt das noch dazu, was Sie eben gerade erwähnt haben. Die Übersetzer haben wiederum Fantasien, sagen, das muss man so oder so sehen. Also ein religiöser Übersetzer schaut es immer aus dem religiösen Blickwinkel heraus. Und trotzdem gibt es einige Dinge, die einfach bleiben. Immer dann zum Beispiel, wenn in einem alten Text einer der sogenannten Götter einem Menschen etwas Wissenschaftliches diktiert, zum Beispiel im Buch Henoch, sagt einer der sogenannten Götter zum Henoch, Menschensohn, schau mal hinaus. Siehst du das kleine Licht? Ihr Menschen sagt Mond dazu. Dann sagt der Henoch, ja, ich sehe das, mein Herr. Und dann erklärt der Fremde, der Mond hat gar kein eigenes Licht. Der Mond bezieht sein Licht von der Sonne. Und dann erklärt er ihm die Mondphase, also Auf- und Niedergang etc. So, da kommt eine wissenschaftliche Aussage. Oder man erklärt den Kalender, wie die Erde sich um die Sonne herum dreht, inklusive Schaltstunden. Dann ist etwas an der Information, das nicht mehr von der Interpretation herkommt. Das ist nun einfach so. Und dann kann man sich tatsächlich sagen, vom anderen Text, von den 100 Seiten, die noch dazu sind, was ist Fantasie, was kann man einkürzen, was kann man weglassen, was nicht, das ist dann wirklich eine Frage des jeweiligen Interpreters. Und das ich mache das ist richtig. Aber die andere Seite macht es genauso.
Ja, also gut, da könnte ich ja auch eine Gegeninterpretation geben, zum Beispiel, dass natürlich erstens, wenn jemand sagt, das haben diese Außerirdischen oder die Götter gesagt, dann verleiht er diesem Wissen, was schon im Volk vielleicht vorhanden war, eine ganz andere Autorität.
Das kann man nicht ausschließen. Es gibt zum Beispiel einen alten Text, der kommt in den Apokryphen vor, man nennt ihn die Abraham-Apokryphe, wenn man schreibt den Text dem Stammvater Abraham zu. Ich kann nur den kurzen Inhalt geben. Abraham begegnet zwei Fremden in glitzernden Gewändern. Die beiden nehmen ihn hoch. Und Abraham vergleicht diese sogenannte Himmelfahrt so, wie wäre es mit vielen Winden. Er sieht dann oberhalb der Erde plötzlich die Sterne, so klar wie Diamanten. Einer der Fremden erklärt ihm, dass das alles Sonnen sind. Sonnen in unterschiedlicher Helligkeit etc. Dann kommt er in einen Ort, der dreht sich immer nach auf und nieder. Und der junge Abraham sagt, ich wünschte, auf die Erde niederwärts zu fallen. Also kann er nicht auf der Erde sein. Und dann sagt er, der hohe Ort, worauf wir standen, mal stand er aufrecht, dann drehte er sich abwärts, mal sah ich die Erde oben, dann die Sterne unten. In unserer Interpretation müsste er sich eigentlich in einer Art Mutterraumschiff über der Erde bewegt haben, denn so ein riesiges Gebilde dreht sich immer um die eigene Achse. Durch die Eigenrotation entsteht im Innern Zentrifugalkraft, die wirkt wie eine künstliche Schwerkraft. Nur das konnte keiner wissen vor Jahrtausenden.
Ja, könnte er nicht auch im Drogenrausch gewesen sein? Also es gibt
ja, die beiden Fremden, die da niederkommen in glitzernden Anzügen. Der junge Abraham sagt, sie hatten nicht eines Menschen Antlitz. Sie atmeten, aber nicht nach der Art des Menschen. Er sagt noch, es waren zwei Wesen, wie ich sie nie auf der Erde gesehen habe. So passt dann einiges zusammen. Und da kann man sich zu Recht fragen, wieso nicht eine neue Interpretation, eine neue Deutung, die vielleicht mehr Sinn macht als die gestrige religiöse Deutung.
Eine Frage weiter, aufgrund der ganzen Orte, die Sie aufgesucht haben und der ganzen Ereignisse, die Sie in Ihren Büchern darstellen, haben Sie da versucht, sich im Laufe der Zeit auch zu einem ernsthaften Forscher zu entwickeln?
Ach, glaub, darüber kann man weiß Gott streiten. Also in früheren Jahren habe ich immer über mich selbst gelacht, das tue ich übrigens heute noch, und habe gesagt, Erich von Däniker, du bist ein Sonntagsforscher. Aber mein Gott, inzwischen bin ich 78 Jahre alt. Ich habe unzählige Vorträge an Hochschulen gehabt, weltweit, und Diskussionen und natürlich auch wissenschaftliche Literatur gelesen und mit Wissenschaftlern sehr viel diskutiert. Ich glaube, wer ein bisschen, ja, modern denkt, der anerkennt inzwischen, sagt, na so, allzu sehr daneben lag dieser Erich von Däniker nicht. Vielleicht hat er da und dort recht gehabt.
Die Belege, die Sie anführen, werden ja auch immer wieder von Wissenschaftlern, also ernsthaften Wissenschaftlern, Archäologen oder Physiker oder wie auch immer, in Frage gestellt, weil diese Wissenschaftler das aus anderen Blickwinkeln sehen.
Das ist ihr gutes Recht. Das ist gut, das ist vernünftig so, Gott sei Dank. Aber es gibt nicht nur die ernsten Wissenschaftler, die das in Frage stellen oder auch ablehnen. Es gibt auch das Gegenteil. Es gibt genauso ernste Wissenschaftler, die darüber Literatur schreiben. Die Teilaspekte. Wir haben zum Beispiel vorhin geredet über den Hesekiel, das Alte Testament und die sogenannten Visionen des Hesekiel. Da gibt es ein Buch eines Wissenschaftlers, das heißt, da tat sich der Himmel auf. Der Chef der Konstruktionsabteilung der NASA hat Hesekiel auseinandergenommen, ursprünglich um Däniken zu widerlegen. Und was rauskam, war genau das Gegenteil. Oder es gibt einen Sumerologen und der hat neuerdings sumerologische Texte übersetzt, aus dem modernen Blickwinkel heraus und sagt, es macht plötzlich Sinn. Früher haben wir alles religiös gesehen. Es gibt im Sanskrit-Bereich, also in Indien, gibt es Professor Dr. Kanjilal, der alte indische Text jetzt modern übersetzt und sagt, das ist eigentlich viel sinnvoller als das, was wir gestern gemacht haben. Ich glaube, langsam findet eine Änderung des Denkens statt.
Aber warum lassen Sie da nicht so ernsthafte Wissenschaftler, also Sumerologen oder Physiker, also die Leute von der NASA, gut, die würden wahrscheinlich nur Englisch reden, nicht bei dem AAS-Meeting auftreten.
Die meisten waren schon dabei. In früheren Jahren waren die meisten alle schon da. Jetzt dieses Jahr ist tatsächlich von den Berühmtheiten keiner da. Wenn ich die Liste so durchsehe, Es gibt noch ein paar Ehrengäste, die kommen, die sind hier nicht auf der Liste. Zum Beispiel Professor Dr. Harry Ruppe, der ist der lange Jahre der Ordinarius für Weltraumtechnologie an der TU München gewesen, ist heute pensioniert. Der kommt dazu und ist einer von uns. So ist, tut sich schon einiges an diesem Kongress hier in Ulm. Ich freue mich drauf.
Was sagen Sie denn zu den Kritikern? Ich meine, es, über die Jahre hinweg gab es ja so viel Kritik. Sind die Kritiker alles Neidhammel?
Nein, nein, nein. Die sehen das alles aus ihrem Blickwinkel heraus und das ist ihr gutes Recht. Schließlich leben wir in einer Demokratie und das, was der Erich von Däniken betreibt, hat nichts mit einer Sekte oder mit Glauben zu tun. Da soll man attackieren, da soll man andere Meinungen sagen. Und dann liegt es an uns zu begründen, wie vernünftig unsere Ansicht ist. Aber der Streit, das ist normal in der Wissenschaft. Ich bin froh, dass es das gibt.
Würden Sie denn auch in einer Talkshow mit solch ernsthaften Wissenschaftler in den Ring steigen, sozusagen, also im Streitgespräch?
Grundsätzlich schon, ja. Nur meistens, muss ich leider sagen, die andere Seite ist dann voreingenommen. Also sie hat nie ein Buch gelesen und sie war nie an einem Vortrag. Sie sagt von vornherein, das mit den Außerirdischen ist alles Unsinn, es gibt keine Außerirdischen, man kann die Distanz nicht überbrücken und wenn schon, dann sehen sie niemals menschenähnlich aus, etc. So, sie sind nicht in der Materie drin. Und in Talkshows kann man nie etwas erklären. Man wird dauernd unterbrochen.
Wenn das jetzt renommierte Wissenschaftler sind, die würden ja vielleicht dann doch sich an die Rederegeln halten. Eine andere Frage. Sie hatten sich, glaube ich, auch zuletzt zu der Mumie von Diepholz geäußert und haben das als Mischwesen deklariert. Zu den Mischwesen haben Sie ja eine besondere Beziehung. Da gab es ja auch irgendeinen Beitrag zum Mischwesen mit dem Apis, war das, glaube ich, im Zusammenhang. Und in diesem Fall hat es sich als ein Plastikskelett herausgestellt. Wie stehen Sie denn zu Fehlern und was gibt es denn für besonders krasse Fehler, die Sie heute hier eingestehen können?
Mich hat mal eine Dame angerufen von der Bild-Zeitung und hat mir erzählt, man habe ein Skelett gefunden in einem Estrich und das Skelett sei nicht normal. Und die hat mir erzählt, dass irgendwie die Halswirbel künstlich seien und das sei nicht normal, so irgendwie. Ich habe dieses Wesen überhaupt nie gesehen, diese Mumie. Und dann habe ich im Gespräch von etwa einer Stunde, habe ich der Dame gesagt, ja, vielleicht handelt es sich um ein Mischwesen. Sie wollte wissen, was das überhaupt ist. Und ich habe dann erklärt, dass in den antiken Texten tatsächlich von Mischwesen die Rede ist. Und auch in den Skulpturen kennt man Mischwesen. Zum Beispiel gibt es der Sphinx. Das ist der Löwenkörper mit einem Menschenkopf obendrauf. Das ist eigentlich ein Mischwesen. Aber es gibt verschiedene Mischwesen. Das habe ich der Dame erklärt. Und raus kam dann das, was in der Bild-Zeitung stand. Ich hätte diese Mumie, die ich nie gesehen habe, als Mischwesen deklariert. Also sowas weiß Gott nicht gemeint.
Können Sie sich an Fehler erinnern, die Ihnen richtig leid tun?
Ja, natürlich. Schau mal, als junger Mann, da war ich sehr begeisterungsfähig und natürlich überhaupt nicht selbstkritisch, das ist klar. Und ich war schon als 19-Jähriger in Ägypten und ich war oben in Aswan und da gibt es eine Insel, die heißt Elefantin. Und der damalige Reiseleiter hat mir erklärt, der Reiseleiter war ein Ägypter, ich war mit einem Freund dort oben, mit einem ägyptischen Freund, hat mir erklärt, die Insel trage den Namen Elefantin, weil sie aus der Luft die Form eines Elefanten habe. Ich habe das sofort weitergeschrieben in meinem ersten Buch, Erinnerungen an Zukunft. Sehr schnell habe ich erfahren, die Insel sieht überhaupt nicht wie ein Elefant aus. Das ist alles Quatsch. Oder im alten Delhi, also in Indien, gibt es einen Tempel und im Tempelhof steht eine Säule. Die steht auch heute noch dort. Ich habe sie vor 3 Jahren noch gesehen. Und die Säule rostete nicht. Und ich habe spekuliert, vielleicht rostet diese Säule nicht, weil sie aus irgendeinem außerirdischen Metall oder einer Legierung besteht. Und jemand hat die mit Absicht dahin gepflanzt, damit die Menschen der Zukunft nachdenklich werden. Aber inzwischen rostet das Miststück. So, was kannst du machen? Kannst dich entschuldigen und sagen, da hast du über die Schnur gehauen. Solche Dinge gab es immer wieder, übrigens auch in der wissenschaftlichen Literatur. Aber man versucht dann mit jedem Wurf besser zu werden und die Fehler nicht zu wiederholen.
Ja, da gab es ja auch mal die berühmten Kornkreise, in Deutschland sogar auch, ja, ursprünglich glaube ich in Großbritannien. Da hatten sie, glaube ich, auch Stellung zugenommen und dann hat sich später ja auch herausgestellt, dass es ja doch die Bauern waren.
Nein, 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 das ist nicht so einfach. Bei den Kornkreisen gibt es Fälschungen, das weiß man. Die Fälscher stehen auch dazu, die lassen sich auch filmen und fotografieren, wie sie fälschen. Aber neben den Fälschungen gibt es tatsächlich rätselhafte Phänomene, die über Nacht in etwa 2 Minuten entstehen. Die kann man nicht erklären. Also ich kenne einen kurzen Film, da sieht man so etwas wie eine Kugel, so Fußballgröße, nachts über ein Kornfeld, ja wie soll ich sagen, zittern, zwitschert von einer Ecke zur anderen und am anderen Morgen sind alle Halme nach unten. So trotz den Fälschungen, es bleiben echte Rätsel im Phänomen Kornkreis.
Was mir auffällt, waren die Außerirdischen eigentlich Müllvermeider? Ich meine, man sieht ja nirgendwo tolle Metallreste, also wenn die wirklich mit diesen Raumschiffen wie beim Hesekiel oder irgendwelchen anderen Quellen, die sie angeben, unterwegs gewesen sein sollen, dann müssten sie ja auch irgendetwas hinterlassen haben. Sie sagen ja, es gibt an den und den Stellen irgendwelche Verbrennungen oder so etwas, aber das reicht mir eigentlich nicht. Materielle Hinterlassenschaften würden ja wohl auch da sein. Da geht mal eine Schraube ab oder sonst was.
Sind wir uns völlig einig? Bis heute hat man nicht einen einzigen außerirdischen Gegenstand gefunden, in dem man klipp und klar sagen könnte, das Stück stammt nicht von der Erde. Aber mich wundert das eigentlich nicht. Ich meine, wenn unsere Ethnologen irgendwo hingeben, dann nehmen sie ihre teuren Geräte wieder mit, ihre Fotoapparate und Messapparate, den Krempel.
So kann man das ja vielleicht nicht sehen. Denken Sie an die Leute, die auf den Mount Everest zum Beispiel steigen. Richtig. Die hinterlassen richtige Müllberge, ja, ja, die den bald übersteigen. Jetzt.
Diese Müllberge werden in 2000 Jahren nicht mehr existieren. Das löst sich alles auf, existiert alles nicht mehr. Zudem ist es durchaus möglich, dass wir ein paar Gegenstände der Außerirdischen haben auf der Erde. Nur wir können nicht ran. Was ist zum Beispiel mit der Bundeslade der Israeliten? Wir wissen, wo die Überreste sind, aber niemand kann ran, weil sie unter der Marienkathedrale der koptischen Kirche in der äthiopischen Stadt Aksum liegen. Oder aus dem japanischen Kaiserhaus weiß man, dass der erste Kaiser von seinem himmlischen Vater einen seltsamen Spiegel bekommen habe. In dem Spiegel habe er gesehen, was aus dem weit verzweigten Inselreich passiert. Als der Jimmu Tenno, so hieß der erste Kaiser, starb, hat man nicht nur ihm ein Mausoleum gebaut und ihn beerdigt, sondern auch den Spiegel eingewickelt und ins Mausoleum und ins Grab gelegt. Ich hätte gerne mal die Tücher ausgewickelt und gesehen, was ist das eigentlich? So, vielleicht gibt's ein paar technische Relikte, von denen man sogar weiß, wo sie sind, aber man kann nicht ran.
Das ist ja dann halt verwunderlich, dass im Prinzip nur Denkanstöße übrig geblieben sein sollen. Ich meine, es gab ja auch schon so um die Jahrtausend, also um Christi Geburt herum, ganz berühmte Physiker, Mathematiker, die auch technische Gerätschaften hergestellt haben, von denen man dann 200 oder 300 Jahre überhaupt nichts mehr wusste. Ja, also speziell in Alexandria oder auf Rhodos gab es ja wirklich hervorragende
astronomische Apparaturen, von denen man weiß, dass sie irgendwelche Mathematiker der Frühzeit gemacht haben.
Genau, und dann ist das Wissen verloren gegangen. Und das heißt ja nicht, dass das von den Außerirdischen entwickelt worden ist, sondern dass es immer wieder nur einfach ein Auf und Ab in der Menschheitsgeschichte gibt. Mal wird etwas entwickelt, das gerät wieder in Vergessenheit und dann kommt es wieder.
Taucht wieder auf, irgendwann wird wieder neu erfunden.
Ja, ganz
genau.
Das gibt's
durchaus. Nur, die Menschheitsgeschichte ist sehr, sehr alt. Also wir haben mal einen Zweiten Weltkrieg geführt, da gab es eine Panzerschlacht zwischen den Deutschen und den Engländern in El Alamein. Das liegt da, grob gesagt, auf dem Vorhöfen von Kairo. Das sind jetzt 60 Jahre her. Panzer haben Panzerplatten, Stahlplatten. In weiteren 50 Jahren ist nur noch Staub da. Sie finden heute, wie viele Flugzeuge sind im Zweiten Weltkrieg runtergefallen. Irgendwo. Sie sind vergammelt, versauern unter Wasser. Hier und da findet man noch ein Objekt und ist nur deshalb erhalten, weil es im Museum ist und gepflegt wird. Sonst draußen in der Landschaft ist nach 3-4 Jahrtausenden nichts mehr übrig.
Ja, hängt vom Fund ab. Es gibt
hängt vom Fund ab. Aber das stört mich jetzt nicht. Da wir haben literarische Beweise, wir haben klipp und klare Hinweise, dass Technologie vermittelt worden ist, etc. Und ich glaube auch nicht, dass alle altantiken Historiker uns angelogen haben. Ich meine, Typen wie Diodor, Strabon, Plutarch, Herodot, das waren alles Schreiberlinge vor rund 2000 Jahren und ein bisschen mehr. Und die erzählen uns alle von den Göttern, von den himmlischen Lehrmeistern, alle.
Haben Sie denn schon mal selbst Außerirdische getroffen?
Leider noch nicht. Ich habe das Gefühl, wenn der Erich von Däniken auftaucht, dann rauschen alle UFOs weg.
Das heißt, die müssten doch eigentlich ihren Kontakt suchen.
Ja, ich würde es sehr begrüßen. Nur, wenn ich so ein Erlebnis hätte und ich würde dann tatsächlich vor die Kamera steigen oder vor Journalisten gehen und sagen, hey, toll, ich habe das und das erlebt, dann würden vermutlich die Skeptiker sagen, ja, jetzt beweist er, dass er nicht mehr alle Tasten im Schrank hat.
Was halten Sie denn von den UFOs? Da gibt es ja auch immer wieder Berichte. Also im Internet kann man sicher auch sowas anklicken, dass UFOs also gesichtet worden sind. Was halten Sie denn von diesen Berichten?
Ich hielt jahrzehntelang nichts davon, weil ich immer wieder sehr, sehr viele Menschen kennenlernen durfte, die mir ihre UFO-Berichte erzählten. Und das waren zwar gutgläubige, ehrliche Menschen, aber die Sache hatte keine Substanz. Inzwischen sehe ich es ein bisschen anders. Denn seit einigen Jahren haben die Amis, die Franzosen und auch andere Nationen ihre UFO-Akten freigegeben. Und jetzt gibt es neuerdings ein paar Bücher auf dem Markt, die kaum einer kennt. Das neueste zum Beispiel von Dr. Joan Alexander. Das war ein höherer amerikanischer Militär und die hatten so eine UFO-Gruppe, in der verschiedene Wissenschaftler und auch von der NASA-Leute drin waren. Und der veröffentlicht jetzt ein paar Fälle und da greift man sich an den Kopf und sagt, wie ist denn das möglich? Und die Fälle sind nun alle echt. Man fragt sich tatsächlich, werden wir beobachtet? Und wollen die anderen gar nicht, dass wir sie sehen?
Woher wissen Sie, dass die echt sind?
Ja, weil ich es diesem Autoren einfach glauben muss. Seine Lebensqualität stimmt, seine Biografie stimmt, man weiß, wer er ist. Und er dokumentiert alles blitzsauber, mit Quellen hinterdran.
Mhm. Wie sieht es denn aus? Wie weit geht denn Ihr Humor?
Ich glaube, ich habe ihn nie verloren. Ich habe meinen Humor immer behalten.
Denn ich habe auch gelesen, dass Sie jetzt einen Preis bekommen haben. Das heißt, im letzten Jahr und dieses Jahr dann gleich für Ihr Lebenswerk. Wissen Sie, um welchen Preis es sich da handelt?
Aber natürlich. Ich habe mich köstlich amüsiert darüber. Ich habe mich gefreut. Ich bekam von irgendeiner Organisation das goldene Brett vor dem Kopf. Ich wäre gern hingegangen, doch hatte ich an jedem Tag eine andere Verpflichtung irgendwo in Österreich. Und hätte den Leuten gesagt, ich bin stolz auf diesen Preis. Das ist sowas wie der alternative Nobelpreis, natürlich im viel kleineren. Hätte gesagt, stolz auf diesen Preis, denn in vielleicht 10 Jahren seht ihr, dass ihr diejenigen waren.
War das denn wenigstens aus Gold?
Ich habe ihn gar nicht in die Hände bekommen.
Och, nee. Da würde ich mich ja beschweren. Ja? Also wenn schon Gold, dann aber richtig.
So in einigen Jahren werden dann die Skeptiker sehen, dass sie auf der falschen Fährte lagen. Und dann hätte ich das Brett vor den eigenen Kopf nehmen müssen.
Es ist die Sache, dass man natürlich sagen kann, okay, die Rätsel, die Sie ansprechen, die faszinieren ja, denke ich, viele. Also es geht ja nicht nur um diese angeführten Rätsel aus der Bibel oder aus dem Sanskrit oder aus allen alten Religionen, auch der Mayas, sondern es geht ja auch um Rätsel, die optisch vielleicht belegt sind, jetzt Nazca oder in Mexiko, Yucatan. Ja. Es geht auch um Rätsel wie Atlantis. Das heißt, da beschäftigen sich andere Leute ja auch mit und kommen eigentlich nicht richtig zu einer überzeugenden Lösung.
Das ist richtig.
Es gehört also doch eine Menge Glauben dazu.
Also die Atlantis-Literatur soll inzwischen einen Umfang von etwa 10.000 Bänden haben. Ich kenne natürlich nur etwa 7, 8 davon. Und jeder Autor, der über Atlantis schreibt, ist überzeugt, dass er Atlantis lokalisiert hat.
Wo lokalisieren Sie das?
Nein, nein. Die Autoren sagen, Atlantis lag zum Beispiel bei Santorin im Mittelmeer. Andere Autoren sagen, nein, es lag bei den Azoren. Wieder andere sagen, nein, es lag im Bimini, also heutiges Bermuda-Dreieck, etc. Und jeder hat gute Gründe, aber keiner hat bislang Atlantis entdeckt. Das Ganze, was wir wirklich über Atlantis wissen, mit exakten Zahlenangaben, stammt immer noch von Platon. Platon in seinen beiden Büchern Krition und Timaeus hat darüber ausführlich geschrieben. Ich bin ein Anhänger von Atlantis. Ich bin überzeugt, es gab irgendwo Atlantis. Und irgendwann taucht das wieder auf. Jetzt leben wir gerade in diesem Zeitalter des Klimawechsels. Und das hat ja nicht nur schlechte Seiten, vielleicht gibt es auch ein paar gute. Plötzlich schmelzen ein paar Gletscher. Und irgendwo taucht etwas auf, das
geht eher unter, wenn die Gletscher schmelzen. Entschuldigung, es geht ja eher unter, denn es heißt zumindest so, dass der Meeresspiegel ansteigen solle und demnach dürften verschiedene Länder untergehen. Das lassen wir jetzt
aber. Es heißt auch, dass es heißer wird und dann die Gletscher, zum Beispiel Grönland oder Arktis würde das Eis schmelzen.
Ja gut, dann taucht da das Festland runter auf.
Denn dann taucht plötzlich eine Pyramide auf. Rier redet noch nie. Ja, ja. 10.000 Jahre.
Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist also, die Rätsel sind da, beziehungsweise die auslösenden Momente, wie zum Beispiel die Abbildungen oder die Pyramiden oder Stonehenge oder sonstige Anordnungen, hier die Osterinseln von großen Megalithen. Es ist die Frage, die Rätsel sind da, aber wie man die Spekulation darüber umsetzt, das ist doch eine Glaubensfrage.
Nicht eine Glaubensfrage, eine Ansichtssache. Der eine sieht so und der andere sieht es halt so, weil der eine mehr Informationen hat als der andere. Zum Beispiel Atlantis oder Pyramiden oder der Sphinx oder Mischwesen. Wenn man das nur ansieht, also von außen die Dinger, dann kann man eine gegenteilige Meinung haben. Kennt man die Literatur dahinter? Was haben die Alten darüber geschrieben? Dann sieht es plötzlich anders aus. Es hängt immer davon ab, wie viel Information hast du, bevor du zu einer bestimmten Ansicht kommst. Nur mit Glaube hat es übrigens nichts zu tun. Ich sage an jedem Vortrag, immer am Abend, verehrte Gäste, ich drehe mich noch im Grab um, wenn irgendwelche Spinner daherkommen und aus meinen Gedanken sowas wie eine Sekte machen. Das wäre das Hinterletzte, was ich wollte.
Jetzt haben Sie ja, also ich will nicht sagen eine Sekte, weil die Gefolgschaft der AAS ist ja Ihre Vereinigung, ja. Aber Sie haben auch eine Stiftung. Wofür steht die denn dann?
Die Stiftung macht pure Wissenschaft. Also da gibt es zum Beispiel Nazca in Peru. Nazca ist diese Wüstenfläche mit den seltsamen Linien da drin, die aus der Luft ausschauen, so wie Flugpisten. Natürlich sind es keine, aber schaut so aus. So. Jetzt hat die Erich von der Däniken-Stiftung vor einigen Jahren der Hochschule für Technologie in Dresden, und zwar der Abteilung Vermessungstechnologie, einen Auftrag gegeben, geht mal nach Nazca, macht die und die ganz bestimmten Messungen durch, auch chemische Analysen. Die Hochschule für Technologie in Dresden hat sich zusammengetan mit der Universität Católica in Lima, Peru. Und die beiden haben dann die notwendigen Bewilligungen geholt, haben ihre Messungen und Analysen gemacht. Und das hat alles die Erich von Däniken Stiftung finanziert. Die Stiftung selber macht nichts. Sie gibt nur Aufträge weiter. Und wir haben die Fragestellung. Wir möchten die und die Fragen geklärt haben. Immer offen von der Antwort. Was immer rauskommt, spielt keine Rolle.
Das ist ja schon mal ganz interessant, dass da eben echte Forschung betrieben wird und die Antwort, wie ja manchmal bei so gesponserten Forschungsaufträgen, nicht vorgegeben ist.
Überhaupt nicht, das ist absolut offen.
Versuchen Sie sich da ein bisschen so wie Schliemann?
Eigentlich nicht. Schau mal, Nazca zum Beispiel, da hat die Archäologie viele vernünftige Antworten angeboten, wie das zustande kam. Einiges hat man auch bewiesen. Du kannst feststellen, vor wie vielen Jahrhunderten die Männer und die Frauen, die Indios da ihre Figuren in den Boden gezogen haben. Aber was nicht gemacht worden ist, sind chemische Analysen. Ich wollte zum Beispiel wissen von der Erich von Däniken Stiftung, gibt's in Nazca irgendetwas, das einfach normalerweise nicht dahin gehört, von der geologischen Entwicklung her?
Zum Beispiel durch die Verbrennung von irgendwelchen Antrieben, ja. Also Antriebsdüsen, dass da dann zum Beispiel der Sand...
Ja. Also es gab ein paar so Passagen, nur die kannst du wieder auf verschiedene Art und Weise interpretieren. Die Forscher von Dresden haben zum Beispiel herausgefunden, dass es in Nazca bestimmte Punkte gibt, da ist die Anhäufung von Arsen gefährlich hoch. Also wenn jemand nicht weiß, dass hier Arsen ist, würde er sich vergiften im Boden. Oder man hat in den Linien drin, in der Wüstenfläche sind so schnurgerade Linien, hat man Veränderungen des Magnetfeldes festgestellt. Man weiß sogar, woher sie kommen. In etwa 8 Metern Tiefe ist irgendetwas. Bohren und graben darf man allerdings nicht. Das ist verboten in Nazca. Jetzt kannst du immer noch spekulieren. Was ist der Grund für die Magnetfeldveränderungen? Oder was ist der Grund für das Sehen? Nur wir stellen mal fest, das ist so und der Rest ist offen für die Zukunft.
Gut, da danke ich Ihnen, Herr von Däniken, für ja, dieses...
Gegenseitig. Vielleicht kommen Sie mal vorbei und schauen da in
führliche
Kongresszentrum am Samstag rein.
Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg. Und woran sitzen Sie denn gerade zum Abschluss noch diese Frage?
Ich habe ein Projekt von 5 Bänden. Jeder Band soll etwa 200 Bilder haben, aber nur 100 Seiten Text. So, wenn man 5 Bände fertig hat, heißt das 1000 Bilder und nur 500 Seiten Text. Ich habe Band 3 fertig, jetzt bin ich gerade an Band 4.
Es ist mir jedenfalls so erschienen am Anfang, ist ja einiges auch immer wieder von den anfänglichen Büchern in ihren späteren Büchern erschienen. Also man könnte gutes Recycling dafür sein.
Richtig, das ist auch Absicht. In dem Band, was ich jetzt sage, die 5 Bände, da kommen immer wieder Wiederholungen vor. Wird auch im Vorwort ausdrücklich gesagt, ist erwünscht, weil der neue Leser hätte keine Ahnung, der würde schwimmen. Der wüsste nicht, um was es überhaupt geht.
Gut, dann wünsche ich Ihnen für Ihr kommendes Meeting viel Erfolg und sicherlich auch viel Spaß.
Dankeschön.
Und
bis zur nächsten Runde.
Ja, und weiterhin alles Gute.
Ja, bleibt gesund in Ulm. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Das war Präastronautik-Experte Erich von Däniken im Gespräch mit Kulturradio-Moderatorin Viola Strauß. Mehr Infos zum Thema gibt es auf www.sagenhaftezeiten.com. Mein Name ist Paolo Percoco, vielen Dank fürs Zuhören.
Free FM auf 102,6 MHz.